Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Eine Sensation. Nein, ein Skandal, titelte die Wochenzeitung Die Zeit und offerierte ihrem Publikum ein Pro und ein Contra. Bevor wir aus beiden zitieren, bilden Sie sich bitte selbst ein Urteil zu der Frage, sollte jemand den wichtigsten deutschen Literaturpreis erhalten, der gern Sätze wie die folgenden schreibt? Die Felberpappel wispelt fast und ein Wasserfall aus Mond und Nebensonnen spirelt lichte Fäden in den Fängchen und Fingern schwarzgraue Arven. Ich weiß, im Schatten dieser Vogelkiefern habe eine fast Kannenkarawane von Schnäbeln verkauert, Fransen beschwänzt, mit einer Harpe von Krallen zerfedert und übertrommelt. Nun, wie gefällt Ihnen das? Der Dichter der zitierten Zeilen ist Oswald Egger und dass er den Georg-Büchner-Preis erhalten hat, fand der Zeitautor Volker Weidemann inakzeptabel. Ich weiß nicht, welchen Felberpappel-Schnaps Herr Egger getrunken hat und welche schwarz-graue Arve ihm den Blick auf die Tastatur verdunkelt hat. Und ich habe vor allem auch überhaupt nichts dagegen, dass er das so für sich schreibt und der Surkamp Verlag das sogar in herrlich roten Leinenbänden druckt. Aber es sollte nicht den wichtigsten deutschen Literaturpreis bekommen. Denn wenn unlesbare Bücher als unsere besten gelten, dann schafft die Literatur sich selbst ab. Ganz anders die Wahrnehmung von Peter Neumann. Eggers Texte sind schwingende Landschaften, durch die sich mühelos wie über eine Südtiroler Alm an einem Sommertag hinwegspazieren lässt. Es sind Klangkörper, Kompositionen. Man meint, dem Moment vor dem Schöpfungsprozess beizuwohnen, das ist nicht Nature Writing, nicht Abschreiben und Aufbewahren von Natur, das ist poetisches Worldbuilding, ein Erschaffen von Welt. So feierte der Zeitautor Neumann den Dichter Oswald Eggers, was womöglich niemanden unter den 50.000 Swifties interessiert, die beim Hamburger Konzert von Taylor Swift waren, der Künstlerin, die gerade alles überstrahlt, was im Pop-Universum leuchtet. Umso rührender, dass Dagmar Leischoff in der Tageszeitung ohne superlative Adjektive berichtete: Taylor Swift kann sich auf die magische Wirkung ihrer fest im Mainstream verankerten Ohrwürmer verlassen. Wenn sie sich mit Hingabe durch mehr als 40 Lieder ackert, wirkt sie nahbar, wie eine große Schwester oder eine gute Freundin, der man alles erzählen kann. Man hat eigentlich nie das Gefühl, dass ein unnahbarer Star vor einem steht. Gerade das verzaubert die Menschen. Pop ist in der Politik eine Währung, hieß es unterdessen in der Süddeutschen Zeitung. Adrian Kreie dachte über ein weltweit beachtetes Video nach, das Kamala Harris beim Kauf von Jazzplatten zeigt. Jazzplatten sind kein Konsens, sondern ein Distinktionsmerkmal. Für ihren Wahlkampf bringt ihr das Meme nichts. In Brooklyn werden sie sowieso wählen, in Prenzlauer Berg würden sie das gern tun. Was aber bleibt, ist ein Hauch von Respekt dafür, dass sich Kamala Harris ihre Musikleidenschaften nicht von einem Wahlkampfteam zusammenstellen lässt. Das ist eines von vielen Puzzleteilen im Kampf um die Gunst der Popkultur, der so kleinteilig geworden ist wie der um die einzelnen Wahldistrikte mit den meisten Wechselwählern. Kreie erwähnt einige Bands und Musiker, die mittels ihrer Sympathie für Harris unter ihren Fans gut Wetter für die mutmaßliche Präsidentschaftskandidatin machen, aber dem SZ-Autor fiel nur ein einziger Superkonsensstar ein, der das ganz große Pop-Publikum auf Harris Seite ziehen könnte, und zwar, Sie ahnen es, Taylor Swift, die in puncto Allmacht offenbar bald mit Gott gleichzieht. Der Republikaner J.D. Vance, Autor des Bestsellers Hillbilly-Elegie, der sich vom Trump-Verächter zum Trumpisten gewandelt hat, könnte nach der Präsidentschaftswahl werden, was Harris jetzt ist, Vizepräsident in der USA. J.D. Vance ist der Barack Obama der weißen Arbeiterklasse, posaunte in der Tageszeitung Die Welt Rod Dreher, ein US-amerikanischer Journalist, der laut Welt mittlerweile in Ungarn lebt, wo er Viktor Orbans Konservatismus als Vorbild für die USA sieht. Ich bin hundertprozentig davon überzeugt, dass J.D. vollkommen anti-woke ist. Er hat nicht diese Angst der normalen republikanischen Politiker, die sich nicht gegen den Wokismus stellen, weil sie nicht als Rassisten oder Homophobe bezeichnet werden wollen. Das ist einer der Gründe, warum die Amerikaner 2016 für Trump gestimmt haben, obwohl Trump selbst eigentlich keine sehr starke Anti-Woke-Politik verfolgt hat. Ich glaube, dass der Gegenschlag gegen den Wokismus in einer zweiten Trump-Amtszeit endlich sehr viel mehr Kraft gewinnen wird. So der Orban- und Vance-Fan Dreher in der Welt. Unterdessen wirft der Ullstein-Verlag Vance Hillbilly-Elegie aus dem Programm, was Jörg Sundermeier in der Taz lobte und alle attackierte, die Ullstein Zensur vorwerfen. Die vermeintlichen VerteidigerInnen der Freiheit, die die Woken für gefährlicher halten als tätliche Angriffe auf Menschen, müssen so sehr ihre mehr von der Cancel Culture nachhängen, dass sie sogar, welche Ironie, die unternehmerische Freiheit des Ullstein Verlages beschränken wollen. Aber was kann man da machen, wenn auf der rechten, siehe Rod Dreher, wie auf der linken, siehe Sundermeier, die Emotionen hochkochen? Man kann die eigene Empörung in Frage stellen. So jedenfalls titelt der Spiegel. Die einen fordern, dass der Staat Antisemitismus im Kunstbetrieb verhindert. Die anderen wittern Zensur. Muss sich das Land zwischen diesen beiden Wegen entscheiden? Fragt der Staatsrechtler Christoph Möllers und führt aus: Wenn man sich an die Dokumente erinnert, in der die Darstellung eines antisemitischen Exponats quasi mit Ansage erfolgte, ist der Reflex verständlich, Skandale nicht zuzulassen, sondern im Vorhinein zu verhindern. Doch folgt er einer Präventionslogik, die einer freien Gesellschaft letztlich nicht gut tut. Die schnell gezogene Feststellung, es gelte Null Toleranz gegenüber Antisemitismus oder Rassismus, lässt völlig offen, was aus ihr folgt. Soll Null Toleranz suggerieren, dass man den Sprechenden zum Schweigen bringt? Christoph Möllers im Spiegel. Nun, Sie haben es vernommen. Zank und Streit, wohin man blickt. Vergessen Sie aber bitte nicht, wir zitieren eine SZ-Überschrift: Ein bisschen Spaß muss sein.